Wir beginnen heute einen ganz neuen, spannenden Abschnitt im Wort Gottes. Die Psalmen. Die Psalmen, könnten wir sagen, sind die Lobpreishits von Israel. Vielleicht die Feiert Jesus Gold Edition oder Wow Worship Gold. Das sind die Psalmen. Und ich bete, dass unser Studium der Psalmen inspiriert. In unserem eigenen Lobpreis, in unserem eigenen Gebetsleben. Wenn wir die Psalmen lesen, dann fällt uns auf, dass Lobpreis, Anbetung, Gemeinschaft mit Gott in dem Sinn eigentlich viel weiter geht als das, was wir im Allgemeinen auf CDs haben. Nicht nur Anbetung und Lobpreis in unserem Sinn, wie wir das verstehen, sondern da ist sehr viel drin. Manchmal, wo der Psalmist einfach seine Schmerzen zu Gott rausschreit. Wenn er das heute geschrieben hätte, hätte er es wohl als Blues geschrieben. Oder wir haben Psalmen, wo er seine Angst klagt und vielleicht sogar seine Feinde verflucht. Wo er ganz ehrlich vor Gott kommt mit den Gefühlen, die er hat. Und dann gibt es Psalmen, wo er einfach nur über das Wort Gottes nachdenkt. Oder hier im Psalm 1 über die verschiedenen Wege, die ein Mensch in seinem Leben einschlagen kann. Sehr umfassend zeigt mir, dass ich ehrlich zu Gott kommen kann mit allem, was mich beschäftigt. Nicht nur ein Gott, der für die Lobpreisstimmung da ist. Das gehört auch dazu, dass wir ihn loben und preisen und eigentlich hat es nicht so sehr mit unseren Gefühlen was zu tun, als mit einer Entscheidung, ihn anzubeten, weil er es wert ist, weil ihm der Lobpreis gebührt. Aber unser ganzes Leben. Ich kann mit allem zu ihm kommen, in Höhen und Tiefen, mit allem, was mich beschäftigt. Ich kann beständig in seiner Gegenwart leben. Die Psalmen waren ja wahrscheinlich vertonte Lieder zum größten Teil. Oft steht dabei für den Obersten der Musiker. Oder bei manchen Psalmen haben wir sogar ein paar Anmerkungen dabei, wie die begleitet werden sollen, mit der Zither und der Harfe. Es gibt insgesamt 150 Psalmen. 100 Psalmen davon haben einen Titel, 50 davon haben keinen Titel. 43 Psalmen werden dem David zugeschrieben. 12 Psalmen dem Asaf, 11 Psalmen den Söhnen Korahs. Ja, das ist derselbe Korah, der rebelliert hat gegen Mose und der da vom Herrn vernichtet wurde. Und hier sehen wir, dass es stimmt, was Gott dem Propheten Hesekiel sagt, dass er die Schuld der Väter nicht an den Söhnen heimsuchen wird, sondern den Sünder wird er strafen, letztendlich der wird er verantwortlich halten, aber wird jemand anderen für die Sünde eines anderen verantwortlich halten. Und so hier haben wir die Söhne von Korah, diesem Rebell. Und sie sind zu Lobpreisleitern geworden. Es war eine Levitenfamilie und sie haben ja Lobpreislieder geschrieben für die Nation. Ein bis zwei Psalmen hat Mose geschrieben, zwei Psalmen der Salomo. Und dann gibt es noch ein paar andere, die den einen oder anderen Psalm geschrieben haben. Wie gesagt, in 100 Psalmen haben wir einen Titel. 34 sind völlig ohne Titel. Und dann 52 Psalmen, die haben einen einfachen Titel, wo dann einfach steht von David, von mir aus. Dann gibt es 14 Psalme, die haben noch eine geschichtliche Information dabei. Von mir aus, als David vor Absalom floh. Vier Psalmen haben einen Zweck mit dabei. Psalm 92, da heißt es zum Beispiel, dass es ein Psalm ist für den Sabbat. Wir können das Buch der Psalmen in 5 Abschnitte einteilen. Und diese Abschnitte enden immer jeweils mit Lobpreis. Der erste Abschnitt ist Psalm 1 bis Psalm 42. Und er endet mit einem Lobpreis. Entschuldigung, bis Psalm 41. Am Ende vom Psalm 41, Vers 14 heißt es, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen, ja Amen. Zweiter Abschnitt ist von Psalm 42 bis 72. Das sind auch Psalmen vor allem von David geschrieben. Am Ende vom Psalm 72 in Vers 20 heißt es, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais, und davor wieder der Lobpreis. Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit, seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Amen, ja Amen. Dritter Abschnitt ist Psalm 73 bis Psalm 89. Das sind Psalmen, die vor allem von Asaf geschrieben wurden. Dann haben wir Psalm 90 bis Psalm 106. Das sind anonyme Psalmen zum Großteil. Und letzter Abschnitt ist Psalm 107 bis Psalm 150. Wurden zu einem Teil von David geschrieben, zum Teil sind sie anonym. Die Psalmen wurden voraussichtlich auch über einen längeren Zeitraum gesammelt. Na, ihr seht schon, wenn David Psalmen geschrieben hat, und Asaf und die Söhne Koras und Mose schon davor und Salomo, da haben wir über 1000 Jahre an geschichtlichen Hintergrund hier. Man nimmt an, dass den ersten Abschnitt, Psalm 1 bis 41, Salomo gesammelt hat. Und den zweiten Abschnitt, 42 bis 72, die Söhne Koras. Dritter Abschnitt, wahrscheinlich Hesekiel. Und die letzten zwei Abschnitte, wahrscheinlich von Esra und Nehemia in der Zeit der Rückführung der Israeliten aus der Verbannung. Wenn man die Psalmen durchliest, könnte man die auch in verschiedene Gruppen einteilen, verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die messianischen Psalmen, wo Prophetien drin sind über Jesus, den Messias, die im Neuen Testament auch wiederholt werden, wo Bezug genommen wird auf Jesus. Die wichtigsten sind Psalm 2, 18, 16, 22 bis 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 87, 89, Psalm 102, Psalm 110 und Psalm 118. Viel Prophetie in den Psalmen. Das ist spannend. Dann eine andere Kategorie, wir haben Bußpsalmen. Bekannteste, in dem David Buße tut, nachdem er gefallen ist mit Bathseba. Dann gibt es Halleluja-Psalmen, wo viel Halleluja drin ist, preis dem Herrn. Und dann gibt es diese Fluchpsalmen, wo der Psalmist wirklich seine Feinde verflucht und gegen sie betet eigentlich. Und dann eine weitere Kategorie wären die Wallfahrtspsalmen. Die letzten Psalmen sind Wallfahrtspsalmen, als sie hinaufgehen nach Jerusalem. Und wahrscheinlich gibt es noch mehrere Kategorien, die ihr finden könnt, wenn ihr da durchlest. Also es wäre zum Beispiel auch mal ein spannendes Studium, die Psalmen in diesen Kategorien zu lesen und zusammen zu gruppieren. Was wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, wenn wir die Psalmen lesen, ist, dass die literarische Form der Psalmen Poesie ist. Naja, es sind Lieder, wir würden heute sagen Gedichte, Lyrik, vertonte Lyrik. Und es ist genial, dass die Bibel in Hebräisch geschrieben wurde, das Alte Testament, Großteil zumindest. Weil die Hebräer haben anders gereimt als wir heute. Wir reimen Laute. Mein Herz ist klein, darf niemand rein, als das liebe Jesulein. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das sind so die Kindergebete, an die ich mich noch erinnere. Das ist Poesie. Wir reimen Laute. Die hebräische Poesie ist anders. Die hebräische Poesie reimt Gedanken. Und das ist deswegen genial, weil du die Bibel übersetzen kannst in jede beliebige Sprache und diese Poesieform erhalten bleibt. Na, wenn du die Psalmen jetzt von Deutsch auf Englisch übersetzen müsstest, wäre es schwierig, es immer zu reimen und noch denselben Sinn zu haben. Aber die reimen Gedanken, das bleibt erhalten. Ich finde das genial, dass Gott ausgerechnet die hebräische Sprache gewählt hat, um uns biblische Poesie, die Psalmen und andere zu geben. Was typisch ist für hebräische Poesie, ist sogenannter Parallelismus. Das ist genau das, was ich gesagt habe, dass Gedanken gereimt werden. Es gibt verschiedene Formen. Ich nenne euch hier die wichtigsten drei, die am häufigsten vorkommen. Das eine ist der sogenannte synonyme Parallelismus. Was ist ein Synonym? Ein Wort, das denselben Sinn ausdrückt wie ein anderes, das sind Synonyme. Also zum Beispiel, vielleicht fallen uns ein Beispiel an. Stolz und Hochmut, genau. Das sind Synonyme, also Wörter, die eigentlich denselben Sinn wiedergeben. Und das ist auch beim synonymen Parallelismus so. Ein Gedanke wird wiederholt, wird ein zweites Mal oder ein drittes Mal ausgedrückt mit anderen Worten. Also derselbe Sinn, aber wird immer wieder wiederholt. Es werden Gedanken gereimt, indem es wiederholt wird. Zum Beispiel in Sprüche 1, Sprüche ist ganz typisch, ne? Sprüchen 1, Vers 20, da heißt es, die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Na, dasselbe Gedanke. Weisheit personifiziert, das ist auch typisch für Poesie, wir haben viele Bilder drin, viele Wortbilder. Wir dürfen uns das nicht alles wörtlich vorstellen oder wörtlich nehmen in diesem Sinn. Natürlich lesen wir es wörtlich, aber wir verstehen, dass es ein poetisches Merkmal ist, ein Wortbild. Also es steht jetzt da keine Straße rum oder keine Weisheit als Person und ruft auf der Straße. Oder wenn es im Psalm 19 heißt, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes, dann schreien die Himmel natürlich jetzt nicht mit hörbarer Stimme, es steht ja sogar dort mit unhörbarer Stimme. Viele Bilder, das ist auch typisch für Poesie. In Jesaja 44, ein weiteres Beispiel für den synonymen Parallelismus, da heißt es, ich tilge deine Missetat aus wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Selbe Gedanke mit unterschiedlichen Worten wiedergegeben. Es ist manchmal hilfreich, das zu wissen, wenn du einen Vers nicht verstehst, liest den nächsten Vers oder den vorherigen Vers. Vielleicht erklärt dir das den Sinn, weil es denselben Sinn mit anderen Worten wiedergibt. Das ist der synonyme Parallelismus. Zweite Form von Parallelismus ist der sogenannte synthetische Parallelismus. Es wird ein Gedanke dargelegt und dann die zweite oder auch die folgenden Zeilen fügen diesem ersten Gedanken noch was hinzu, sodass weitere Informationen hinzugefügt wird oder auf den ersten Gedanken aufgebaut wird. Das ist jetzt Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Es wird immer wieder ein bisschen mehr hinzugefügt. Wie ist der Gottlose oder der, wie soll der glückliche Mensch nicht sein? Er soll nicht dem Rat der Gottlosen folgen, er soll den Weg der Sünder nicht besitzen, er soll nicht im Kreis der Spötter sitzen. Da ist natürlich auch eine gewisse Form von Wiederholung drin. Ne? Der Gottlose und der Sünder und der Spötter sind wahrscheinlich auch wieder parallel, meinen dieselbe Person. Oder Vers 2. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Also ein Baum und dann wird noch was hinzugefügt, Information und dann noch eine Information. Also in jeder Zeile wird ein zusätzlicher Gedanke hinzugefügt. Das ist der synthetische Parallelismus und die dritte Form, wie gesagt, es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die Hauptformen. Die dritte Form ist der antithetische Parallelismus. Antithetisch, Antithese, Gegensatz, ne? Fremdwörter, aber das Konzept dahinter ist ganz einfach. Beim Antithetischen, wie wir schon vermuten können, werden zwei Gegensätze gegeneinander gestellt. Das ist typisch für die Sprüche. Also zum Beispiel Sprüche 15, Vers 2. Der weisen Zunge bringt gute Erkenntnis, aber der toren Mund speit nur Torheit. Also ein Kontrast zwischen dem Weisen und dem Toren. Hosea Kapitel 7, Vers 14. Auch rufen sie mich nicht von Herzen an, sondern machen ein Geheul auf ihren Lagern. Also ein Kontrast. Statt den Herrn anzurufen, jammern sie. Okay? Ganz einfach. Ganz einfach. Könnt ihr euch merken? Müsst ihr euch nicht die Fremdworte merken, aber wenn wir durch die Psalmen durchlesen, wird es euch auffallen. Also der synonyme Parallelismus, selbe Gedanke, wird mit anderen Worten nochmal wiederholt. Der synthetische Parallelismus, ein Gedanke, dem wird ein weiteres Detail hinzugefügt und dann vielleicht noch eins und noch eins. Und dann der antithetische, das sind die Gegensätze. Der Gottlose ist so, aber der Gottesfürchtige ist so. Okay? Was typisch ist für Poesie, sind Wortbilder, und folgt auch den Gefühlen nach in den Psalmen. Ihr werdet das sehr oft sehen in den Psalmen, während der Psalmist betet, verändern sich seine Gefühle. Das ist auch typisch für Poesie, dass man Gefühle ausdrückt, auch für Musik. Ihr seht das ganz oft in den Psalmen, dass er anfängt und sein Herz ist total bestürzt und oh Herr, meine Feinde haben sich um mich gelagert, ich habe Schiss, ich habe Angst, wohin soll ich flüchten? Und dann während er sein Herz Gott ausschüttet und sagt, dann vielleicht meditiert über ihn, über seine Größe und sagt, du aber Herr sitzt oben im Himmel. Und während er über Gott nachdenkt, wird er ruhiger und am Ende preist er dem Herrn. Folgt auch diesen Gefühlen nach, wenn er die Psalmen liest. Wirklich, die Psalmen ermutigen uns, so zu Gott zu kommen, wie es uns gerade geht, ihm unser Herz auszuschütten. Und wenn wir das tun natürlich, dann verändert sich auch uns, unser Herz oder unsere Gefühle. Bei ihm finden wir Ruhe und Frieden und Halt und Geborgenheit. Er ist unser Fels, er ist unsere Burg. Um hier mit ein paar Bildern aus den Psalmen zu sprechen. Ihr werdet in den Psalmen auch häufig das Wort Selah finden. 71 Mal, genau. Man weiß nicht hundertprozentig genau, was es bedeutet. Man nimmt an, dass es sich auch darum Hinweise für die Musiker oder Sänger handelt. Dass da wahrscheinlich eine Pause eingeplant ist. Oder vielleicht so ein musikalisches Zwischenspiel, ein Instrumental-Zwischenspiel zwischen dem Gesang. Aber hundertprozentig weiß man es nicht, aber das ist die beste Theorie. Und dann eine Sache noch zum Stichwort Poesie. Eine Sonderform auch sind die sogenannten akrostischen Psalmen. Wieder ein Fremdwort. Ein akrostischer Psalm ist ein Psalm, in dem jeder Vers mit einem anderen Buchstaben des hebräischen Alphabets anfängt. Also von A bis Z durch und jeder Vers fängt mit einem anderen Buchstaben an. Psalm 119, der längste Psalm, das ist ganz krass, da fangen immer 8 Verse mit einem Buchstaben an und dann die nächsten 8 mit dem zweiten und dann die nächsten 8 mit dem dritten Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also er singt einen Lobgesang auf das Wort Gottes von A bis Z durch. Auch eine poetische Ausdrucksweise. Okay, soweit als Einleitung, als Hintergrund zu den Psalmen. Lass uns heute den Psalm 1 anschauen. Ich, denke, das schaffen wir heute noch. Lesen wir den ganzen mal durch. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter setzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Psalm 1 haben wir zwei Wege beschrieben oder zwei Lebensphilosophien. Wir könnten vielleicht sagen, der Gottesfürchtige und der Gottlose. In den ersten drei Versen haben wir den Gottesfürchtigen beschrieben. Und dann in Versen 4 und 5 den Gottlosen. Und vielleicht haben wir im Vers 6 dann noch eine abschließende Zusammenfassung. Den Weg der Gerechten und den Weg der Gottlosen. Zwei Wege, zwei Lebensstile. Es gibt nur zwei. Es gibt nur zwei Wege, auf denen du gehen kannst. Zwei Arten, wie du leben kannst. Ist Gott nachfolgen oder du kannst Gott nicht nachfolgen. Aber hier werden wir den Vorteil von den Menschen sehen, die Gott nachfolgen. Er sagt hier, glücklich, der Mann. Glücklich. Glücklich in seiner Seele. Glücklich, heil. Im Englischen steht oft das Wort blessed, also gesegnet. All das schwingt mit. Ein heiler, ein glücklicher, ein zufriedener Mensch, wie auch in den Seligpreisungen in der Bergpredigt. Glückselig, die Armen im Geiste und so weiter und so fort. Ich mag das Wort, glücklich in ihrer Seele. Gott wird uns hier beschreiben, wie wir glückliche, heile Menschen sein können. Wir sehen hier ein paar Eigenschaften eines glücklichen Menschen. Erstens, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Ein Mensch, der glücklich sein will, wird sich von dieser Welt fernhalten oder von dem Rat der Welt, von weltlichen Einflüssen. Wir können uns nicht allen entziehen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Das ist auch gut so, weil wir sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Aber wir können uns aussuchen, von wem wir uns beraten lassen. Oder von wem wir uns beeinflussen lassen. Das ist unsere Entscheidung. Wir können nicht allem entgehen, aber wir können uns aussuchen, auf wen wir hören. Und von was wir uns beeinflussen lassen. Und er sagte, glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Und es gibt viel gottlosen Rat in unserer Welt. Sehr viel. Viele Christen sind beeinflusst von weltlichem Denken, oft auch unbewusst. Ich meine diese ganze Selbstverwirklichungsmentalität in unserer Welt. Verwirkliche dich selbst. Jesus sagt, nee, verleugne dich selbst. Stirb dir selbst, richte dich selbst hin und folg mir nach. Verwirkliche dich selbst ist so eine Sache. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Solche Sprüche, ne? Selbst ist der Mann. Selbstvertrauen statt Gottvertrauen. Selbstgenügsamkeit statt Abhängigkeit von ihm. Viele Christen versuchen sich selbst zu reformieren aus eigener Kraft. Viel Glück, das wird nicht funktionieren. Da kann man nur scheitern. Es ist nur, wenn wir den Heiligen Geist durch uns wirken lassen. Und wenn wir uns Jesus anvertrauen und im Vertrauen auf sein Wort leben, dann wird er uns verändern, während wir seine Herrlichkeit schauen, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, werden wir ihm begegnen in seinem Wort, im Gebet, geistlich mit ihm abhängen. Es wird uns verändern, werden wir auf ihn schauen, dann werden wir zu strahlen beginnen, so wie Mose gestrahlt hat, als er in der Herrlichkeit Gottes war. in der Gegenwart Gottes. Viel gottloser Rat, viele Philosophien, gottlose, die da draußen in der Welt herumschwirren. Marxismus zum Beispiel, marxistische Vorstellung von Gerechtigkeit. Gleichheit ist Gerechtigkeit. Hören viel Schlagworte von sozialer Gerechtigkeit. Was meistens gemeint ist, ist Umverteilung. Du nimmst dem einen was weg, um dem anderen was zu geben. Das ist eigentlich marxistisches Gerechtigkeitsbild. Ne? Gott sagt jedem das, was ihm gebührt. Und wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ist er denn, er kann nicht arbeiten, dann ist Barmherzigkeit da. Aber jedem das, was ihm gebührt. Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Das ist in vielen Köpfen drin. Das ist so eine unterschwellige Philosophie in unserer Kultur drin, dass das vielen gar nicht mehr auffällt. Psychologischer Rat. Viel so Zeug, ne? Du musst erst lernen, dich selbst zu lieben. Lieb dich selbst, dann kannst du erst andere lieben, ne? Weil dann nehmen die vielleicht noch Bibelstellen. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht, was Jesus meint. Jesus geht davon aus, dass du dich selbst schon liebst. Und es fangen an, andere so zu lieben, wie du dich selbst schon liebst. Aber so dieses psychologische Rat, sich gerne in der Opferrolle zu sehen. Alle anderen sind schuld. Meine Eltern haben mich zu heiß gebadet, deswegen treffe ich heute schlechte Entscheidungen. Die anderen sind schuld. Müssen aufpassen von diesem Denken. Es sind viele Dinge, die so mitschwimmen, wo wir beeinflusst sind, was uns manchmal gar nicht auffällt. Müssen aufpassen, weltlicher Rat. Ich erinnere mich, ich habe mal einen Mann begleitet, war im Krankenhaus, auf der Psychiatrie, und der Psychologe dort wollte ihm einreden, ja, finde ich damit ab, dass seine Ehe gescheitert ist. Hat sehr schlechte Entscheidungen getroffen, hat seine Ehe belastet. Er hat gesagt, finden Sie sich damit ab, suchen Sie sich wem anderen. Ist auch Denken der Welt, ne? Es geht ja um dich, ne? Um deine Bequemlichkeit, und wenn was nicht funktioniert, dann geh halt weiter, ne? Wirkliche Treue und Hingabe ist selten. Bedingungslose Liebe. Ist alles bedingt im weltlichen Denken. Du tust mir Gutes, dann tue ich dir Gutes. Du tust mir nichts Gutes, dann tue ich dir auch nichts Gutes. Aber Gottes Wort im Gegensatz dazu spricht von bedingungsloser Liebe. Das ist wieder was nur Gott uns schenken kann. Von Natur aus können wir gar nicht so leben. Und ich habe ihn dann ermutigt. Nee, das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern fang an, deine Frau zu lieben. Fang an zu investieren. Und Gott hat es auch geheilt, diese Ehe. Aber der weltliche Rat ist oft der einfache Rat. Der einfachere Weg. Ne? Das ist auch so typisch für das weltliche Denken. Such dir den einfachsten Weg. Oder dieses ganze Denken, Gott will ja, dass wir reich sind und dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht. Und deswegen, wenn es mir mit meiner Frau nicht gut geht, dann suche ich mir halt eine andere. Das kann nicht Gottes Wille sein, zum Beispiel. Und du kannst rumrennen und irgendwann findest du einen christlichen Seelsorger, der auch so denkt. Und der sagt, ja, ist okay. Die Bibel sagt uns, der enge Weg, schmale Weg ist der Weg, auf dem die Gerechten gehen. Und der breite Weg ist der Weg, der ins Verderben führt. Und Gott will nicht immer unbedingt, dass es uns gut geht. In dem Sinn, dass wir uns gut fühlen und dass alles einfach ist und alles leicht ist. Nee, Gott hat viel höhere Ziele mit uns. Er will unsere Heiligung, sagt die Bibel. Er will uns Jesus ähnlich machen. Er will uns formen. Normalerweise wachsen wir am meisten in den Herausforderungen. Und Gott verheißt es. Dieses hedonistische, selbstsüchtige Denken ist auch weltliches Denken. Also wir müssen wachsam sein, von wem wir uns Rat holen. Jesus Gott ist der wunderbare Ratgeber, heißt es in Jesaja. Und sein Rat ist niedergeschrieben in diesem Buch hier, das wir studieren in der Bibel. Das ist unsere Betriebsanleitung. Er weiß, wie wir gut funktionieren und wie wir heil funktionieren. Und es ist gut, so zu leben. Es ist heil, so zu leben. Gott sagt die Dinge, die er uns sagt, nicht um uns zu ärgern oder irgendwie einzuschränken oder uns den Spaß zu verderben. Nee, ist die Betriebsanleitung. So funktioniert es am besten. Wenn du ein Auto hast, das mit Benzin fährt, kannst du Diesel tanken, aber es wird nicht gut sein. Es wird nicht heil sein. Und du kannst an der Tankstelle stehen und dich lustig machen über den Konstrukteur und sagen, pff, muss man doch nicht sagen lassen, was ich tun oder lassen soll. Was denken der, wer ist? Aber ich glaube gar nicht, dass das irgendwer konstruiert hat hier. Das ist wahrscheinlich durch viele Zufälle über Millionen von Jahren entstanden, das Auto. Ich kann doch machen, was ich will damit. Und du kannst Diesel einfüllen in dein Benzinauto und dabei dich wunderbar cool und toll fühlen. Das Problem ist, wenn du anfängst zu starten oder starten willst, wenn du wegfahren willst, das wird nicht funktionieren. Du wirst vielleicht ein paar Meter kommen, dann wird der Motor eingehen, weil es ist nicht dafür konstruiert. Genauso wir Menschen sind konstruiert, so zu leben, wie Gott es uns sagt. Das ist heil, das ist gut. Wenn wir anders leben wollen, dann sind wir wie Fische außerhalb des Wassers. Das wird nicht gut sein und nicht heil sein. Also, der Mann, der aufpasst auf das, worauf er hört, wovon er sich prägen lässt, der ist weise, der ist glücklich. Das zweite ist, der den Weg der Sünder nicht betritt. Der nicht mit Sündern rumhängt. In diesem Sinn. Und Weg, wie gesagt, Weg und Wandeln in der Bibel spricht von einem Lebensstil. Ich meine, wie gesagt, wir leben alle in der Welt. In der Welt ist es voll von Sündern. Wir sind auch noch Sünder. Gerettete Sünder, aber trotzdem Sünder. Aber es geht hier von einem sündigen Lebensstil, von Menschen, die gewählt haben, sich entschieden haben, gegen Gottes Wort und gegen seinen Weg zu leben. Und wir werden hier gewarnt, den Weg der Sünder nicht zu betreten. In den Sprüchen, Kapitel 13, Vers 20, steht, wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Die einfache Wahrheit, mit wem wir rumhängen, so werden wir werden. Bis zu einem gewissen Grad. Die Menschen, mit denen wir abhängen, mit denen wir Gemeinschaft haben, denen wir uns anpassen, auch zu einem gewissen Grad, ne? Weil man will ja angenommen werden. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die prägen uns. Also wie gesagt, wir sind berufen, in der Welt zu leben, wir sind berufen, Zeugnis zu sein, Zeugnis zu geben von Jesus und auch Freundschaften zu haben mit Nichtchristen natürlich, aber wir müssen aufpassen, dass wir ihren Weg nicht betreten, dass das nicht unsere, in der Soziologie sagt man, die signifikante Gruppe ist oder das signifikante Andere, der mich prägt. Und da müssen wir ehrlich sein zu uns selbst. Und da kann man nicht gesetzlich irgendwelche Regeln aufstellen. Ich meine, ganz klar, die Bibel sagt, du sollst nicht sündigen, ja. Das ist klar. Aber jeder Christ muss sich das selber prüfen. Bin ich stark genug, um mit den Leuten Gemeinschaft zu haben? Von mir aus mit den Arbeitskollegen nach der Arbeit was trinken zu gehen. Oder Sport zu machen oder was immer, einfach da Freundschaften zu knüpfen. Das ist gut, wir sollen das, weil wir wollen ja unseren Glauben auch weitergeben, wir wollen nicht sein, wollen die Menschen lieben. Die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir nicht Freundschaften haben dürfen mit ungläubigen Menschen. Wo wir vorsichtig sein müssen, ist, wenn wir anfangen, uns ihnen anzupassen. Das ist für mich die Grenze. Du kannst nicht gesetzlich sagen, nee, Christen dürfen nicht ins Wirtshaus gehen oder Christen dürfen nicht in die Disco gehen oder Christen dürfen nicht was immer. Manche Christen sollten nicht ins Wirtshaus gehen. Alkoholiker, der sich bekehrt hat, sollte vielleicht nicht im Wirtshaus rumsitzen. Zu viel Versuchungen. Manche sollten nicht in die Disco gehen. Die Frage ist, wer beeinflusst wen? Solange ich der bin, der meine Freunde, meine Studienkollegen, meine Arbeitskollegen positiv beeinflussen kann und Zeugnis sein kann und von Jesus erzählen kann, dann ist es gut. Aber wenn ich merke, dass ich anfange, Kompromisse einzugehen und so der stille Undercover-Christ zu sein, damit mich meine nichtchristlichen Freunde annehmen und naja, dann mache ich halt da kleine Kompromisse und gehe damit, weil, naja, ich habe viele Freunde verloren, weil die mit mir nichts mehr anfangen konnten, weil ich nicht so leben wollte, wie sie gelebt haben. Also es geht nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Dann eckt man an als Christ. Und da müssen wir sensibel sein. Wenn wir merken, nee, da werde ich von den anderen beeinflusst, die ziehen mich runter, dann muss ich sagen, nee, dann ist es momentan für mich noch nicht dran, da Gemeinschaft zu haben. Dann bin ich noch nicht stark genug. Vielleicht in Zukunft, wenn ich geistig stärker wäre, dann kann ich hingehen und kann ihnen von Jesus erzählen und kann ein Zeugnis sein. Ich meine, es ging Leute, die haben solche Dienste. Rockmusiker, die dann in irgendwelchen dunklen Orten spielen, zusammen mit satanistischen Bands, um denen von Jesus zu erzählen. Das kann nicht jeder. Es gibt Leute, die einen Dienst an Prostituierten haben, die rausgehen auf die Straße und von mir aus in irgendwelche Lokale, um da zu evangelisieren. Das kann auch nicht jeder. Manche sind vielleicht zu schwach, ja, die werden da versucht, in einer Art und Weise, was nicht gut wäre. Also wir müssen aufpassen, den Weg der Sünder nicht betreten. Das Bild, was wir haben, ist, dass wir ihren Lebensstil übernehmen. Wir betreten ihren Weg, wir gehen Kompromisse ein. Und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Das ist das Dritte. Sich nicht niederzusetzen. Wieder Gemeinschaft zu pflegen, diesmal tiefere Gemeinschaft. Man lässt sich immer weiter ein mit denen, die Gott spotten. Das Spötter sind die, die Gott ablehnen, die sich lustig machen über ihn, über geistliche Dinge, über Jesus, über Christen, die nichts davon wissen wollen. Und ich möchte auch, dass ihr diese Progression seht, die da drin ist. Da ist was Fortschreitendes drin. Na, hier diesen synthetischen Parallelismus. Es schreitet fort. Stell euch das bildlich vor. Zuerst ist da einer, der von einem gottlosen Rat bekommt. Dann der nächste Schritt, er ist auf dem Weg mit ihm. Er betritt den Weg der Sünder. Und am Ende sitzt er mit ihnen zusammen. In der Couch irgendwo. Fühlt sich wohl in diesen Kreisen. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, ein Mensch rennt nicht von heute auf morgen in irgendeine schwere Sünde rein oder einen sündigen Lebensstil. Christ fällt nicht von heute auf morgen vom Glauben ab oder wendet sich von Jesus ab. Das ist ein langsamer Prozess. Und es fängt an mit dem Rat der Gottlosen, da oben, mit dem Denken, dass man falsche Denkmuster übernimmt. Vielleicht sagt, ja, es ist schon okay, ich darf es nicht so eng sehen. Und dann das nächste ist ein Schritt auf den Weg der Sünder. Naja, kleinen Kompromiss, man lebt in dieser Welt, man muss ja Kompromisse eingehen, na, wenn man irgendwie durchkommen will. Und das Gewissen wird immer mehr abgestumpft. Du wirst immer unsensibler und am Schluss sitzt du zusammen mit diesen Leuten. Wer immer es ist, saufst dich nieder, hinterziehst Steuern, treibst Unzucht. Am Ende sitzt du zusammen und es juckt dich gar nicht mehr so, weil dein Gewissen
schon langsam zum Schweigen gebracht hast. Wir müssen vorsichtig sein, müssen den Anfängen wehren. Je früher man Einhalt gebietet auf diesem Weg, desto besser ist es. Jetzt haben wir im Kontrast dazu, wie der Gottesfürchtige, der glückliche Mensch sich verhält. Also er folgt nicht dem Rat der Gottlosen, geht nicht auf dem Weg der Sünder, sitzt nicht im Kreis der Spötter, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Wahrscheinlich die fünf Bücher Mose im inneren Sinn, aber wir können es auf das ganze Wort Gottes anwenden. Und seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Auch hier wird wieder eine Information hinzugefügt. Ne? Er hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Glücklich ist der Mensch, der Gottes Wort liebt. Gottes Wort ist so gut. Psalm 119, wie gesagt, ist ein riesenlanger Psalm, der einen Lobpreis auf das Wort Gottes singt. Wie hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Ein Licht auf meinem Weg, eine Leuchte auf meinem Pfad ist dein Wort. Ich bin weiser als alle meine Lehrer, weil ich mich bewahre nach deinem Wort. Oder weil ich Lust habe an dem Gesetz, wie immer es genau heißt. Lust hat am Gesetz des Herrn. Jemand, der Gottes Worte lieb hat, der die Bibel lieb hat. Lust zu haben. Das ist jetzt nicht ein emotionaler Ausdruck. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt ja unterschiedliche Zeiten, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Gibt es Zeiten, wo man total erfrischt wird und es ist begeisternd und du siehst tolle neue Dinge und du kannst gar nicht genug kriegen. Und dann gibt es Zeiten, da liest du vielleicht durch 5. Mose oder Hiob ist auch so ein anstrengendes Buch, oder? Wo du da durchliest und es ist eher trocken. Und denkst du, oh, was soll ich damit jetzt machen für mein persönliches Leben? Es gibt so, wie auch beim Essen, das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung. Es gibt so Zeiten, da sind die Geburtstagsfeiern, da gibt es hier 5 verschiedene Torten und Menüs und lecker und toll Spezialitäten und dann gibt es Knäckebrot mit Käse. Aber es nährt dich trotzdem. Es nährt dich trotzdem. Und das Wichtige ist, dass wir da dranbleiben, am Wort Gottes. Dass wir nicht so Christen sind, die so eine Snack-Mentality haben. Die irgendwie so die Mentalität haben, naja, wenn es mich gerade juckt, dann gehe ich zum Kühlschrank von Gottes Wort und schnapp mir da irgendwo einen kurzen Happen raus und das war's dann. Oder die an Gottes Wort wie an einen Verbandskasten rangehen, nur wenn es mir wehtut, nur wenn ich verzweifelt bin, ja, dann schlage ich meine Bibel mal auf. Nee, wir müssen beständig dran essen. Beständig lesen, uns beständig nähern, dann nähern wir unseren Geist, dann werden wir geistlich stark. Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung kommt aus dem Wort Christi, aus dem Wort Gottes. Da wird unser Glaube gestärkt, da wird unser Glaube genährt. Also Lust zu haben am Gesetz des Herrn ist weniger eine emotionale Sache, oh, ich habe jetzt gerade Lust oder ich habe nicht Lust, sondern es ist eigentlich eine bewusste Entscheidung. Nee, ich bleibe dran an Gottes Wort. Und ich werde mich beständig, täglich, systematisch dran nähern. So wie in einer Ehe. Man heiratet, man ist verliebt, aber irgendwann, auch wenn die Gefühle nicht so da sind, hast du trotzdem noch deine Lust an dieser Ehe. Du hältst dran fest, du arbeitest weiter dran, du investierst weiter. Es ist eine Hingabe, es ist eine Willensentscheidung. Das ist hier gemeint, mehr als eine emotionale Sache. Also statt mit dem Rat der Gottlosen sein Leben zu füllen, füllt der glückliche Mensch, der gottesfürchtige Mensch sich mit Gottes Rat, mit seinem Wort. Und je besser wir ihn und seinen Willen kennen, desto stärker werden wir werden, desto mehr werden wir ihm vertrauen. Desto mehr werden wir auch richtig denken, da wird unser Denken angeglichen. Römer 12, erneuert euer Denken. und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also hier stehen wir schon, das ist nicht mal was, was er ab und zu macht, da einen Snack, da ein bisschen was, sondern Tag und Nacht, eine beständige Sache. Wieder ein bisschen Übertreibung dabei, auch das ist eine hebräische Ausdrucksform. Ausdrucksform der Übertreibung. Das heißt jetzt nicht, dass der Tag und Nacht nichts anderes tut, als über Gottes Wort nachzudenken. Ne? Nachts schläft er und vielleicht träumt er davon. Das wäre schön. Ne? Aber was damit gemeint ist, es ist einer, der sich ständig mit Gottes Wort beschäftigt und ständig Gottes Gedanken, seine Gedanken mit Gott füllt, diese ständige Beziehung mit ihm pflegt. Der über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht, meditiert, nachsinnt. Das ist noch tiefer als nur zu lesen. Sondern jemand, der sich dann auch wirklich Zeit nimmt, zu überlegen und Gott zu seinem Herzen sprechen zu lassen, was heißt denn das für mich persönlich jetzt? Jemand, der es anwendet auf sein Leben, der das Wort Gottes verinnerlicht und auslebt, dieses Nachsinnen, der wiederkäut sozusagen Gottes Wort. Das ist ein schönes Bild, das Wiederkäuen, ne? Kühe, die auf der Wiese liegen, ne? Die haben es einmal gegessen, und geschluckt und dann habt ihr verschiedene Magen oder Vormägen. Ich kann mich dann immer so genau erinnern, ist schon sehr lang her, wo wir das durchgenommen haben, 4. Und dann kotzen sie es salopp zack wieder hoch und kauen nochmal. Und was passiert ist, sie verarbeiten die Nährstoffe viel besser, als wenn sie das nur einmal gegessen haben. Sie essen es einmal, da ist aber noch viel mehr drin. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Du liest es und dann denkst du drüber nach und meditierst und fragst den Herrn, wie kann ich es anwenden auf mein Leben? Und dann kannst du tiefer und tiefer und tiefer graben und es schlägt tiefere und tiefere Wurzeln in unserem Leben. Gottes Wort. Nachsinnen. Das ist der Unterschied zwischen fernöstlicher Meditation und christlicher Meditation, wenn wir über was nachsinnen. Fernöstliche Meditation hat das Ziel, dein Denken zu entleeren. Du meditierst über irgendwas, über das Mikro von mir, also deine Nabel oder irgendein Mantra, irgendwelche Phrasen, die du ständig wiederholst. Ist eigentlich völlig egal. Du versuchst dich auf irgendwas zu konzentrieren mit dem Ziel, dein Denken völlig zu entleeren. Deine Festplatte zu leeren. In der Hoffnung, dann irgendwelche geistlichen Erfahrungen zu machen und irgendwann mal in Nichts aufzugehen. Finde ich gar nicht so toll. Ich meine, was das Leben schön macht, ist nicht nichts, sondern was? Beziehungen, Gemeinschaft, Erlebnisse. Christliche Meditation ist das Gegenteil davon. Wir füllen unser Denken mit etwas, mit der Wahrheit in dem Sinn, mit Gottes Wort und wir sinnen drüber nach und lassen das tief greifen in unserem Leben. Das wird uns stark machen als Christen. Und dann haben wir ein wunderschönes Bild. Ich muss jetzt ein bisschen flotter machen. Sonst sitzen wir morgen noch da. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Hier ein schöner Vergleich. Müsst ihr euch mal diesen Psalm nehmen und euch an irgendeinem Bach setzen und einen Baum betrachten. Das Bild von einem Baum, der an einem Bach gepflanzt ist. Wie wird so ein Baum sein? Grün, saftig, gesund, groß, ja, genährt, stark, genau das ist das Bild. Baum gepflanzt an Wasserbächen, das ist, was dem Baum Leben gibt, das ist, was ihm Saft gibt. Das Wasser, lebendige Wasser. Das Wort Gottes wird mit Wasser verglichen. Das Wasserbad im Wort, Epheser 5. Wasser des Heiligen Geistes auch. Wort und der Geist. Wir lesen das Wort, der Geist Gottes macht uns lebendig, macht uns persönlich. Wir sinnen drüber nach, sind im Gebet mit ihm drüber. Das macht uns stark. Das macht uns saftig. Das erfrischt uns, erfrischt unsere Seele. Macht uns geistig stark. Wenn ihr über die Wüste fliegt, über so dürre Gebiete, Amerika zum Beispiel, da mit dem Flugzeug mal drüber fliegt, dann seht ihr, wo die Flüsse sind, weil da ist ein grüner Streifen. Das sind die Bäume, die stark sind und die frisch sind und die Energie haben. genährt sind, Nährstoffe. Könnt ihr selber weiter drüber nachsinnen, wie ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das sind Menschen, die Frucht bringen. Frucht des Geistes. Galater 5. Liebe, Friede, Freude, Geduld und Sanftmut und Selbstbeherrschung und wie sie alle heißen. Frucht der Lippen, wenn wir Evangelium weiter erzählen, wenn wir Gott preisen, wenn wir unseren Nächsten lieben. Der Frucht bringt zu seiner Zeit. Es gibt seine Zeit, es gibt Jahreszeiten auch im Leben eines Christen, wo es mal trockener ist, wo es mal frischer ist. Aber dieser Baum, dieser Mensch, der sich in Gottes Wort verpflanzt, der wird Frucht bringen. Das ist, wie wir verändert werden, das passiert nicht über Nacht, aber es gibt die Zeit, wo Frucht da ist, wo wir merken, wow, da hat Gott mich verändert in meinem Leben. Ich habe schon oft erzählt, ich war früher ein sehr zorniger Kerl, da hat Gott mich verändert, aber und das ist schön, das ist Lebensqualität. Frucht bringen. Für wen ist die Frucht da? Hast du schon mal einen Baum gesehen, der die Frucht selber isst? Ein Apfelbaum, der sagt, ah, habe ich gut gemacht, den Apfel. Nee, die Frucht ist für andere da. Ich glaube, dieses Bild, was Jesus auch verwendet, dieses überfließende Leben, aus seinem Innern wird es Ströme lebendigen Wassers geben, die hinausfließen zu anderen Menschen. Das ist der Mensch, der hier beschrieben wird. Er wird selber reich und stark und gesättigt und dann hat er Frucht und er kann diese Frucht weitergeben. Und das ist wunderbar. Und dessen Laub nicht verwelkt, kein dürres Bäumchen irgendwo verdörrt, ausgehungert. Na, wenn ein Mensch nicht genug isst, dann wird er krank werden, im schlimmsten Fall sogar sterben. Ein Christ, der unterernährt ist mit Gottes Wort, der wird krank sein. Deswegen legen wir so eine Betonung auf das Wort Gottes, weil das uns verändert. Wenn wir es verinnerlichen, wie hier gesagt wird. Es geht nicht nur, dass wir intellektuell die Bibel studieren und ihr jetzt wisst, dass es 150 Psalmen gibt, von denen 100 einen Verfasser haben und 50 anonym sind. Das sind schöne Hintergrundinformationen. Wenn den Inhalt vom Psalm 1 kennt, nicht nur intellektuell, sondern eben es muss ins Herz sinken. Diese paar Zentimeter darunter, vom Hirn ins Herz. Dieses Nachsinnen, dieses Anwenden, persönlich machen, ausleben. Und dann heißt es, und alles, was er tut, gelingt ihm. Es erinnert mich an Josua, dem der Herr gesagt hat, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Also seht wieder ausleben. Nach dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Es ist die Betriebsanleitung. Wenn wir uns daran halten, wird es gut sein. Und du wirst erfolgreich sein und fruchtbar sein. Heißt nicht unbedingt, dass du alles kriegen wirst, was du willst und immer reich sein wirst in dieser Welt. Nee, aber du wirst geistlich erfolgreich sein. Du wirst Schätze im Himmel sammeln. Du wirst ein Mensch sein, der Jesu Charakter widerspiegelt, der Friede hat, der Freude hat, der geduldig ist, der liebevoll ist. Ach, wunderbar, herrlich. Kann ich noch so viel wachsen? Noch so viel mehr möglich? Schnell noch, im Kontrast dazu, Vers 4, und das ist genau das Gegenteil, können wir schnell machen, nicht so der Gottlose, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Das gegenteilige Bild. Wahrscheinlich der gröbste Kontrast zwischen einem saftigen, grünen, starken, fruchttragenden Baum ist Spreu. Wisst ihr, was Spreu ist, ne? Wenn sie den Weizen gedroschen haben, dieses Zeug, was übrig bleibt, diese Hülsen, dieses Vertrocknete. Und sie haben es zuerst ausgetroschen mit einem Dreschschlitten in Israel damals und dann wurde auf einer Anhöhe normalerweise, wo es ein bisschen windig war, wurde das genommen und mit der Schaufel hochgeworfen, das Getreide gemeinsam mit der Spreu, und das Getreide, was schwerer war, ist runtergefallen und die Spreu, dieses ganze trockene, dürre Zeug ist weggetragen worden von dem Wind. Was für ein Kontrast. Ich meine, was kann man mit Spreu machen? Verheizen vielleicht, hat wahrscheinlich nicht mal einen super Brennwert. Nix, es ist unbeständig, es wird davon geblasen, es ist trocken. So ist ein Mensch, der nicht auf Gott hört. Ein Mensch, der auf Gott hört, ist wie ein Baum, der festgewurzelt ist und stark und kräftig und Frucht bringt. Was für ein Kontrast. Dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und es stimmt, wenn ihr euch in der Welt umschaut. Die Menschen, die nicht auf Gott hören wollen, enden leer und unerfüllt und unzufrieden und kritisch und bitter und kannst nie recht machen. Und egal wie viel sie haben, selbst wenn sie Millionäre sind und Stars sind, sitzen in der Klapse wie die Britney Spears und andere und sind nie zufrieden. Die Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Gott wird richten und der Gottlose wird nicht bestehen. Also es hat hier eine Dimension, die über das Irdische rausgeht, auch in die Ewigkeit. Ob du den einen Weg gehst oder den anderen Weg gehst. Denn Gott kennt den Weg der Gerechten. Gott weiß, auf welchem Weg wir sind. Auch in dem Sinn, Gott heißt den Weg des Gerechten gut. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Es gibt einen Weg, der zum Heil führt, und auf dem sind heile Menschen unterwegs, die immer heiler werden, weil sie sich stärken an Gottes Wort und ihm nachfolgen, auf seinen Rat hören, das Wort Gottes ausleben. Und dann gibt es einen Weg, der ins Verderben führt. Weg der Gottlosen. Das ist ein trockener Weg. Die werden immer trockener. Ein Leben, was eigentlich geistlich immer ärmer und ärmer und ärmer wird und in der Ewigkeit gerichtet wird und keinen Bestand hat. Und es ist jedem Menschen offen, gerecht zu sein in Jesus Christus. Mensch muss nur umkehren von diesem Weg des Gottlosen, 180 Grad hinwenden, zu Jesus sagen, ja Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, komm du in mein Leben, sei du mein Herr ab heute, ich will deinen Weg gehen. Und dann wirst du begleitet mit Jesu Gerechtigkeit und du kannst ein Gerechter sein auf dem heilen Weg unterwegs. Lass uns diesen Weg gehen. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass es so eindrucksvoll ist. Und ja, ich danke dir für diese starken Bilder. Ich danke dir für diese Ermutigung, uns wieder neu zu nähern an deinem Wort, uns neu auszurichten und bestimmt und beständig und entschieden auf deinem heilen und guten Weg zu gehen, den dein Wort uns beschreibt. Danke, Herr, dass du uns so lieb hast, dass du uns den Weg zeigst, dass wir nicht irgendwie wie Blinde rumtapsen müssen in dieser Welt, unseren eigenen Weg suchen müssen, sondern dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Es ist der Weg des Heils. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Segne unser Studium durch die Psalmen. Ich bitte dich, dass wir wachsen während dieser Zeit. In unserem Lobpreis, in unserem Gebetsleben, in der Nachfolge von dir. Dass wir Wiederkäuer von deinem Wort werden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.